Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christian Rudolph. Ich begrüße Sie herzlich im Namen des Grünen Salons und der Wilhelm-Reich-Gesellschaft zu unserer heutigen vierten Folge in der Serie Was ist Leben? Beiträge zur Wissenschaft von morgen. Die Krebserkrankung, die wir heute auf dem Programm haben, gilt weithin als die schlimmste Geißel unter den Erkrankungen, obwohl wahrscheinlich Herzinfarkte und Schlaganfälle wesentlich mehr Menschen dahinraffen und das auch vor der Zeit. Was die Krebserkrankung so tückisch erscheinen lässt, ist der Umstand, dass, wenn man sie nicht rechtzeitig operiert, ein gnadenlos zum Tod führender Verlauf vorprogrammiert zu sein scheint, im Gegensatz zum Schlaganfall oder einem Herzinfarkt, von dem man sich erholen kann, möglicherweise sogar so sehr, dass man kaum noch was davon merkt. Selbst in ärztlichen Kreisen ist es nicht bekannt, dass auch die Krebserkrankung nicht ganz immer diesen unweigerlich schicksalhaften Verlauf nimmt, sondern dass aus Gründen, die wir nicht kennen, hin und wieder die Erkrankung in ihrem Verlauf anhält oder sogar rückläufig ist und ganz selten sogar dauerhaft verschwindet, ohne dass man sagen könnte, warum das so passiert ist. Über dieses Phänomen der Spontanremission, der scheinbar ohne Anlass, ohne wirkendes Prinzip zusammen zustande gekommenen Heilung, benötigen wir dringend mehr Wissen aus zweierlei Gründen. Zum einen, das wissen die meisten hier wahrscheinlich, kursiert auf dem Markt eine Vielzahl unorthodoxer Behandlungsmethoden, deren Nutzen in der Regel belegt wird durch Einzelfalldarstellungen, durch Einzelschicksale. Und um das einschätzen zu können, ob diese günstigen Verläufe durch die jeweilige Heilmethode zustande gekommen sind oder eine Spontanremission darstellen, um hier also bei den unorthodoxen Heilmethoden die Spreu vom Weizen zu trennen, brauchen wir dringend Informationen über die Häufigkeit dieses Phänomens der Spontanremission. Darüber hinaus können wir vielleicht durch das Studium der Spontanremission auch etwas lernen. Was macht die Natur da? Wie kommt es dazu? Können wir das vielleicht irgendwie fördern oder auch bewirken? Ich freue mich daher, dass wir heute einen Vortragenden gewinnen konnten, der sich in seiner Zeit am Klinikum Nürnberg mit dem Sammeln solcher Fälle befasst hat, und stelle Ihnen Dr. Herbert Kappau vor und bin sehr gespannt, was er uns aus seinen gesammelten Fällen erzählen kann. Nach dem Vortrag und der hoffentlich lebhaften Diskussion werden unsere Musiker zum Ausklang noch einmal spielen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß.
Lieber Herr Rudolph, ganz herzlichen Dank für die Einladung. So beschwingt und spontan bin ich noch nie eingeführt worden und ich hoffe, Sie halten mich aus, dass dann die Musiker hier mit Spontanität weitermachen. Spontane Remissionen oder eine spontane Remission in der Medizin ist ja eigentlich der Normalfall bei den meisten Erkrankungen. Also in dem Augenblick, wenn Sie eine Erkältung haben, einen grippalen Infekt, Masern oder Mumps, dann werden Sie ja nicht gesund durch die Medizin, sondern es kommt zu einer spontanen Heilung. Weshalb also so ja, der Unglaube, dass es sowas bei Erkrankungen wie Krebs nicht gibt? Das hängt sicher damit zusammen, dass Krebs immer noch in manchen Kreisen als unheilbar gesehen wird. Und von der Seite, wenn die Definition sagt, dass Krebs synonym zu Tod ist, dann darf es das nicht geben. Und ich möchte Ihnen einfach so etwas schildern, wie ich an dieses Phänomen rangekommen bin. Und es ist einfach ein sehr interessantes Phänomen. Diejenigen, die erwarten, dass ich Ihnen jetzt dann am Schluss des Vortrags sage, wie die spontanen Remissionen ablaufen, die werde ich etwas enttäuschen, sondern ich werde hier auch viel mehr Fragen stellen als Antworten geben. Und auf der anderen Seite, die moderne Krebsmedizin hat durch das Phänomen von spontanen Remissionen ja schon sehr viel gelernt. Die ganze antihormonelle Therapie, die wir heute haben, sei es bei Brustkrebs, sei es auch bei Prostatakrebs, geht zurück auf Beobachtungen von spontanen Remissionen. Und auch die ganze moderne Immuntherapie bei Krebs geht zurück auf die Beobachtung von spontanen Remissionen. Da komme ich darauf zu. Das wird häufig in der Wissenschaft vergessen. Spontane Remission ist ein Phänomen, bei dem offensichtlich was abläuft, was unserer normalen Erfahrung widerspricht. Schauen wir es so an. Zwei Brüder sind auf einer Plattform im 47. Stock eines New Yorker Wolkenkratzers. Die Plattform kippt, beide stürzen in die Tiefe. Der eine ist sofort tot, das ist unsere Erwartung. Und der andere verlässt nach 6 Wochen das Krankenhaus. Wie unterscheiden sich die beiden Stürze? Warum überlebt der eine, der andere nicht? Und so gehen wir auch ran an das Phänomen von Spontanremissionen. Was ist bei diesem Krankheitsverlauf besonders, dass er eben anders verläuft, günstiger verläuft, als es unseren Erwartungen, Befürchtungen entspricht? Das Phänomen von spontaner Remission kommt dann auf der einen Seite vordergründig gar nicht so viel in der Wissenschaft vor, sondern wir sehen es so in der Yellow Press, so Wunder, ein Phänomen, das kurzfristige Aufmerksamkeit hat, aber das stimmt eigentlich nicht ganz. Für mich ist eher so auch ein interessanter Aspekt des Phänomens, dass in der hochkarätigen wissenschaftlichen Literatur relativ viel über das Phänomen spontane Remission geschrieben wird, Fallberichte geschildert werden. Ich habe vor 2 Tagen mal nachgeschaut in einer geläufigen Datenbank, medizinischen Datenbank, und zu den Stichworten Spontaneous Remission Cancer gibt es von den letzten Jahren mehr als 1800 Literaturangaben, also Originalarbeiten zu diesem Thema. Und auf der anderen Seite, in der Beschäftigung mit diesem Phänomen kommt Kritik nicht nur von der sogenannten Schulmedizin, also da beschäftigt man sich eigentlich mit was Halbseitnern, sondern auch von anderen Seiten, nämlich die spontanen Heilungen sind ja ein vermeintliches Problem, und wir zum Beispiel, jetzt Routengänger, wir wissen genau, wie das abläuft, aber die Studie Schulmedizin, so, die verharrt ja auf ihren Auffassungen, und deshalb werden Kranke nicht geheilt. Also diejenigen, die es schon wissen, wie das Phänomen zustande kommt, die sind hier auch in der Diskussion mit mir falsch am Ort. Da kann ich lernen, aber für mich ist es eigentlich unklar. Ich bin Kliniker, also ich bin seit über 30 Jahren in der Krebsmedizin tätig und behandle täglich Patienten 25 Jahre lang an großen Kliniken, jetzt seit 7 Jahren in einer onkologischen Praxis. Und wenn ich eine Fachliteratur lese, das war der Beginn meiner Beschäftigung mit diesem Phänomen, dann liest man zum Beispiel von anerkannten Onkologen einen Artikel, dass eine Patientin einen Lungenkrebs hatte, kleinzelliges Bronchialkarzinom, eine aggressive Form von Lungenkrebs. Die Patientin kam ins Krankenhaus, ihr wurde eine Chemotherapie vorgeschlagen. Wir wissen, dass auch bei dieser Chemotherapie nach 5 Jahren weniger als 5% der Patienten noch leben. Die Patientin hat diese Chemotherapie nach 2 Kursen wegen Nebenwirkungen abgebrochen. Man hatte ihr vorgeschlagen, eine Hirnbestrahlung machen zu lassen, weil wir wissen, in einem hohen Prozentsatz kommt es hier zu Hirnmetastasen, und eine prophylaktische Hirnbestrahlung verbessert die Prognose. Die Patientin hat diese Bestrahlung auch abgebrochen nach der Hälfte der Bestrahlung und ist nach Hause gegangen. Und wirklich 2 Jahre später kommt sie und hat wirklich Hirnmetastasen. Und diese, ich habe es falsch gesagt, jetzt bei den vorhandenen Hirnmetastasen hat sie dann eigentlich diese Bestrahlung durchführen lassen. Es war genau das eingetreten, was man befürchtet hatte, dass eben eigentlich eine Hirnmetastasierung auftritt. Die Patientin hat diese Bestrahlung abgebrochen und ist nach Hause gegangen. Solche Fälle kennen wir in der onkologischen Praxis viele. Was ungewöhnlich ist in diesem Fallbericht in einer anerkannten Onkologiezeitung von den beiden Schweizer Autoren ist, dass sie 15 Jahre später die Patientin wiedersehen. Sie hat etwas viel dem Alkohol zugesprochen, war gefallen, kam ins Krankenhaus, es wurde so ein Schädel-Hirn-Trauma ausgeschlossen mit einer Computertomographie und man hat keine Metastasierung mehr gefunden. Und in dem Fallbericht heißt es also, die Frau lebt zurzeit in einem Altenheim und konsumiert weiterhin Nikotin im großen Ausmaß. Also die Faktoren, die Hauptrisikofaktoren für diese Lungenkrebsart sind. Also hier muss man fragen, was ist hier abgelaufen? Nach Patienten mit einer Metastasierung dieser Krebsart leben normalerweise nicht nach dieser Zeit. Was ist hier abgelaufen? Ich weiß es nicht. Aber auch ein anderer Fallbericht in der gleichen Zeitschrift, ein Patient wurde an der Uniklinik in Heidelberg wegen eines Magenkarzinoms operiert. Man konnte den Tumor nicht vollständig entfernen. Metastasen sind bei der Operation zurückgeblieben. Man hat eine Chemotherapie gemacht. Die Chemotherapie hat sehr gut angesprochen. Man hat eine sogenannte Vollremission erreicht, also keine Anzeichen mehr des Tumors. Erreichen wir in 10% der Fälle. Ist nichts Ungewöhnliches, nicht sehr Ungewöhnliches, was sehr Erfreuliches. Aber was ganz Ungewöhnliches ist, dass dieser Patient auch 10 Jahre später krankheitsfrei ist. Weil wir wissen, selbst wenn wir ein Ansprechen auf die Chemotherapie erreichen, dann gewinnen wir in der Regel Zeit, aber es kommt nicht zu einer längerfristigen Heilung. Also ist dieser günstige Verlauf Folge der kompetenten Chemotherapie oder ist hier noch was anderes im Spiel? Und während bei einer Zeit am Klinikum Nürnberg hatten wir zum Beispiel einen Patienten mit 61 Jahren, er kommt ins Krankenhaus wegen Rückenbeschwerden und bei der Diagnostik wird ein Lungenkrebs festgestellt. Sie sehen diesen weißen Fleck am Rand, ein sogenanntes Blattnepithelkarzinom. Dieser Krebs wird entfernt durch eine Entfernung der Lunge. Man hatte gedacht, der Tumor ist vollständig entfernt. Einige Monate später bei einer Reha kommt der Patient akut wegen Schmerzen in der Leiste in ein Krankenhaus. Dort hatte man zuerst den Verdacht, dass ein Leistenbruch vorliegt. Man hat operiert und hat gesehen, dass ein Tumor im Ausmaß von 10 mal 8 mal 5 cm die gesamte Bauchwand durchdringt, infiltriert. Und Die Untersuchung hat ergeben, es handelt sich um Metastasen dieses Lungenkrebses. Es waren gleichzeitig im CT auch eine große Lebermetastase, auch kleine Lungenmetastasen im verbliebenen Lungenflügel. Und der Patient hat sich beraten lassen in unserer Klinik, und mein Chef damals hatte mit ihm besprochen, man sollte zuerst mal die Schmerzen unter Kontrolle bringen. Der Patient ist dann nicht mehr aufgetaucht, und wir waren davon ausgegangen, dass er bei dieser offensichtlich rasch fortschreitenden Krebserkrankung verstorben sei. Jahre später kam der Patient und hat seine Röntgenaufnahmen gesucht, weil er sollte jetzt operiert werden wegen einem Leistenbruch. Und jetzt hat er wirklich einen Leistenbruch gehabt. Und der Operateur hat uns einen Brief geschrieben, bei der Operation ist kein Anhalt von einer Tumorerkrankung. Die damalige Operation war sehr erfolgreich. Nur der Patient war nie operiert worden. Also was lief hier ab, dass offensichtlich ein Tumorgewebe im Kilogrammbereich verschwindet, ohne dass eine Therapie stattgefunden hat? Und bei diesem Patienten erst 10 Jahre später an einer Lungenembolie verstorben und ist obduziert worden. Und so der Pathologe, der die Diagnose gestellt hat, der die Rezidivdiagnose gestellt hat, war bei dieser Obduktion dabei. So, und der Patient hatte bei dieser Obduktion keinen Anhalt für eine Tumorerkrankung. Von der Seite, wenn wir solche Fälle miterleben, wissen wir, die spontane Rückbildung von Tumoren ist zwar ein seltenes Phänomen. Zu diesem Zeitpunkt waren in der Weltliteratur 16 Fälle einer spontanen Rückbildung bei Lungenkrebs beschrieben, aber es ist ein reales Phänomen, darüber müssen wir nicht streiten. Und erstaunlich, so, wenn man dann so nachforscht, und mit einigen Kollegen habe ich damals auch in Heidelberg den 2. Kongress der weltweit überhaupt zu diesen Phänomen spontane Missionen stattgefunden hat, organisiert. Dieser Kongress fand statt am Heidelberger Krebsforschungszentrum, hat sehr viel Medienaufmerksamkeit gehabt. Was wir, also die Organisatoren von diesem Kongress, und das wirft auch ein Licht auf dieses Phänomen, zu diesem Zeitpunkt nicht wussten, dass auf dem ersten internationalen Krebskongress überhaupt, der auch in Heidelberg und Frankfurt stattgefunden hat, der damalige Lehrstuhlinhaber und Gründer der Deutschen Krebsgesellschaft, Professor Czerny, einen Hauptvortrag gehalten hat zum Thema über unerwartete Krebsheilungen. Den kann man heutzutage noch nachlesen, und in diesem Aufsatz, dieser Aufsatz ist mit das Vernünftigste, was zu diesem Phänomen bis heute geschrieben ist, zu lesen. Und Herr Czerny sagte in diesem Vortrag, dieses Phänomen der spontanen Remission, also 1906, ist ein reales Phänomen, und wir Ärzte müssen uns damit beschäftigen. Wir sollten solche Fälle sammeln, weil wir hier von der Natur vorgeführt bekommen, was wir eigentlich therapeutisch erreichen wollen, nämlich dass ein Tumor verschwindet. Und wenn wir durch die Analyse von solchen günstigen Verläufen die Mechanismen, die beim Zustandekommen dieses günstigen Phänomens beteiligt sind, mehr verstehen, können wir eventuell bessere Krebstherapien entwickeln. 1906. Warum hat in der Folgezeit die Beschäftigung mit den spontanen Remissionen so keinen Durchbruch bekommen? Herr Czerny war der führende Krebsspezialist seiner Zeit, weltweit. Das hängt damit zusammen, dass einige Jahre später wir ein neues Verständnis von Krebserkrankungen bekommen haben. So circa 7 Jahre später kamen Erkenntnisse publiziert, die gesagt haben, Krebserkrankungen entstehen aus einer Zelle durch eine sogenannte monoklonale Proliferation. Also eine Zelle entartet und durch ständige Teilung kommt es dann zur Krebsgeschwulst. Das heißt, wir haben ein Modell der Krebserkrankung analog zu einem Schneeball, der bei entsprechenden Neigungsverhältnissen und Wetterverhältnissen so eine Lawine auslöst, und die Lawine geht zu Tal, und bei einer Lawine ist es eigentlich nur die Frage, wie viel Schaden sie anrichtet. Es widerspricht unserer Erfahrung, dass eine Lawine wieder den Berg hochgeht und sich zurückbildet zum Schneeball. Und Einstein um die gleiche Zeit in etwa hat ja gesagt, also die Theorie bestimmt, was wir beobachten können. Und dementsprechend hat der Nachfolger in zweiter Generation auf den Lehrstuhl von Professor Czerny in Heidelberg, Professor Bauer, das ist der Gründer des Deutschen Krebsforschungszentrums, in den ersten Lehrbuch über Krebsheilkunde im deutschen Sprachraum geschrieben: Beim Krebs gibt es eine natürliche Heilung nicht. Eine Selbstheilung ist zwar immer wieder behauptet worden, aber es handelt sich um Fehldiagnosen. Und wenn es dieses Phänomen wirklich gibt, dann ist es so selten, dass wir uns damit nicht beschäftigen müssen. Also zwei Generationen nach Professor Czerny war das der Leitsatz des führenden Krebsspezialisten im deutschen Sprachraum. Und dementsprechend hat sich dann auch niemand, der Karriere machen wollte, mit diesem Phänomen beschäftigt. Und auf der anderen Seite, wenn wir dann einfach hochkarätige Fachzeitschriften lesen, wie zum Beispiel das New England Journal of Medicine, wenn sie dort publiziert haben, sozusagen sind sie gegen jede Kritik gefeit, dann wird zum Beispiel eine Arbeit publiziert, dass bei Metastasen eines Nierenkrebs eine neue experimentelle Behandlung versucht wird mit Interferon Gamma. Eine randomisierte Studie, das heißt, eigentlich 91 Patienten bekommen dieses neue Medikament, 90 bekommen ein Placebo. Das war zu einem Zeitpunkt, wo wir bei Metastasen, bei Nierenkrebs keine wirksamen Medikamente hatten. Also war so eine Placebo-Kontrolle durchaus eine vertretbare Methode zu gar keiner Therapie. Und nach der Therapie hat man wirklich gefunden, diejenigen von den 91 Patienten, die mit dem Interferon Gamma behandelt worden sind, ist bei 3 Patienten die Metastasierung vollkommen verschwunden, also eine Vollremission. Und bei einem Patienten ist sie mehr als 50% kleiner geworden. Das Interessante in dieser Publikation ist, im Placeboarm ist die Metastasierung auch bei 3 Patienten vollkommen verschwunden und bei weiteren 3 mehr als 50%, also 3 Partialremissionen. Die Autoren dieser Untersuchung haben daraus gefolgert, Interferon Gamma ist keine effektive Therapie. Und das ist was ganz Wichtiges. Hier sieht man auch eigentlich so den Nutzen von dieser Randomisierung. Hätte man jetzt nur einen Behandlungsarm gehabt, hätte man gesagt, also Interferon Gamma ist eine effektive Therapie, weil es ja nachweisbar zu einer Tumorrückbildung führt, zwar nicht in einem großen Ausmaß, aber bei einigen Patienten sehr deutlich, der Tumor verschwindet vollkommen. Offensichtlich im Kontrollarm kam es bei 6 Patienten zu einer spontanen Rückbildung. Und wir liegen hier bei der Rückbildungshäufigkeit durchaus im Prozentbereich. Wie sind spontane Remissionen in der Onkologie definiert? Und wir müssen sagen, spontane Remissionen in der Onkologie, weil ich habe anfangs gesagt, in der sonstigen Medizin bei Infektionskrankheiten ist häufig die spontane Remission der Normalfall. In der Onkologie versteht man unter einer spontanen Remission eine vollständige oder teilweise Rückbildung von relevanten Tumormerkmalen, also Tumorknoten. Diese Rückbildung muss eine substanzielle Zeit anhalten, also mindestens 1 Monat, wenn man sehr großzügig ist. Und diese Rückbildung sollte zustande gekommen sein, ohne jegliche medizinische Behandlung, wie hier bei der Placebotherapie, wo man sagen kann, Placebo ist ja auch eine Behandlung, oder unter Maßnahmen, die erfahrungsgemäß eine derartige Rückbildung nicht herbeiführen, Placebo-Medikamente. Und Sie sehen schon, diese Definition kratzt an wissenschaftstheoretische Fundamente, weil wir hier überlegen, was ist eigentlich Therapie? Und wir haben einen Graubereich, weil was ist unsere Erfahrung? Und so dieser Nachsatz, also die erfahrungsgemäß eine derartige Rückbildung nicht herbeiführen, ist was ganz Wichtiges. Auch ein Fallbericht aus einer etablierten onkologischen Zeitung, Zeitschrift von Kollegen aus China. Sie berichten von einem 65-jährigen Bauern aus Taiwan, der kommt ins Krankenhaus, ist ganz gelb, hat einen großen Leberzellkrebs mit Durchmesser von 12 cm, mit entsprechenden Tumormarkern, die exorbitant erhöht sind. Und zu diesem Zeitpunkt gab es auch keine vernünftige Therapie. Man hat ihm vorgeschlagen, den Tumor zu embolisieren, also die Gefäßversorgung zu blockieren oder eine experimentelle Chemotherapie. Der Mann hat es abgelehnt und war aber einverstanden, dass er nach einer gewissen Zeit zur Kontrolle wiederkommt. Und er kommt einige Monate später wieder und der Tumor war nicht mehr nachweisbar. Es war keine Gelbsucht mehr vorhanden, der Tumormarker hatte sich normalisiert. Und man hat natürlich, das ist ja so die Aufgabe von Forschern, nachgefragt, was haben Sie gemacht? Und er hat gesagt, okay, ich habe mich von einem naturheilkundigen Heiler in meiner Nachbarschaft mit einer Kräutermischung therapieren lassen und die hat mir offensichtlich gut getan. Und man hat sofort eine Studie gestartet und hat die nächsten 25 Patienten mit der gleichen Kräutermischung behandelt, bei der gleichen Krankheit. Und bei keinem der Patienten war ein Effekt auf das Tumorwachstum nachweisbar. Also, jetzt kommt es darauf an, wie Sie einen solchen Verlauf interpretieren. Wenn Sie jemand sind, der diese Kräutermischung verkauft, werden Sie sagen, das ist eine wirksame Therapie, belegtermaßen bildet sich ein großer Tumor zurück und deshalb sollte man in solchen Situationen diese Therapie anwenden. Wenn Sie skeptischer sind, sagen Sie, sehr wahrscheinlich hat der positive Krankheitsverlauf im ersten Fall nicht unbedingt ursächlich was mit dieser Therapie zu tun. Also so haben die Autoren diesen Verlauf eingeschätzt und dementsprechend diesen günstigen Verlauf nicht als Therapieerfolg publiziert, sondern als Spontanremission. Was wissen wir zur Häufigkeit von Spontanremissionen? In der Literatur geistert immer eine Zahl von 60 bis 100, ein Fall auf 60 bis 100.000 Tumorerkrankungen. Diese Zahl ist eine reine Schätzung in den 30er Jahren letzten Jahrhunderts gemacht, auf keinerlei Datenbasis und ist immer wieder abgeschrieben worden. Es gibt Fälle von Spontanremissionen bei offensichtlich allen Tumorerkrankungen. Bei den meisten Tumorerkrankungen sind sie aber sehr selten. Mehr als 50% der Fälle von Spontanremissionen, und es gibt in der ganzen medizinischen Literatur mehrere tausend Fälle, die eigentlich sehr, sehr gut dokumentiert sind, auch mit neuen molekulargenetischen Methoden. 50% der Fälle beziehen sich auf ganz wenige Krebsarten, auf den schwarzen Hautkrebs, auf Nierenkrebs, auf meistens niedrigmaligne Lymphknotenkrebsarten, also niedrigmaligne Non-Hodgkin-Lymphome und auf bei den Kindern die häufigste solide Tumorart, die kindlichen Neuroblastome. Nur hinsichtlich der Häufigkeit, also wenn Sie die häufigen Krebsarten anschauen, wie Lungenkrebs oder Darmkrebs, das ist das Phänomen von Spontanremissionen eine Rarität, von der Häufigkeit geringer als 1 zu 1 Million. Bei anderen Erkrankungen, zum Beispiel bei malignen Melanomen, wissen wir, dass sich der Primärtumor von schwarzen Hautkrebs durchaus in der Größenordnung von 3-15% spontan zurückbildet. Das heißt, Metastasen treten auf und der Primärtumor ist nicht mehr nachweisbar und Patienten sagen, ja, da war so ein brauner Fleck und der ist dann größer geworden und dann ist er plötzlich verschwunden und die Tumorerkrankung wird erst durch Metastasen aufgedeckt. Sie sehen hier auch ein interessantes Phänomen bei dieser Tumorart. Die Spontanremission des Primärtumors verhindert die Metastasierung nicht oder nicht unbedingt. Wenn Metastasen vorliegen bei schwarzen Hautkrebs, ist die spontane Rückbildung ein Phänomen von ungefähr 1 zu 400. Also jeder Arzt, der in einer Hautklinik schwerpunktmäßig mit schwarzen Hautkrebs zu tun hat, muss mit diesen Phänomenen konfrontiert worden sein. Wie ist es bei Nierenkrebs? Bei Nierenkrebs bilden sich Metastasen in einer Größenordnung von im Prozentbereich zurück. Also in den sehr kritischen onkologischen Bibeln ist eine Zahl von 1% angegeben. Wenn man einzelne Arbeiten anschaut, ist es die Häufigkeit von bis 8% und ältere Arbeiten. Und wenn man Patienten anschaut, die eigentlich nur Lungenmetastasen haben, dann kann eine spontane Rückbildung durchaus, ist es durchaus beschrieben, bis zu 15%. Dieses Phänomen beobachten wir heutzutage ja seltener, weil Patienten behandelt werden. Bis vor 15 Jahren gab es bei Metastasen von Nierenkrebs eigentlich keine Behandlung. Das heißt, häufig wurde eine sogenannte Wait-and-See-Strategie durchgeführt. Wenn Patienten keine Beschwerden hatten, hat man einfach kontrolliert oder hat experimentelle Therapien gemacht mit einem Kontrollarm ohne Therapie und hat eben gesehen, dass besonders bei Lungenmetastasen eine spontane Rückbildung, die nicht unbedingt auf Dauer ist, ein relativ häufiges Phänomen war. Die Rückbildung oder die spontane Remissionswahrscheinlichkeit bei Nierenkrebs ist am häufigsten eben, wenn allein Lungenmetastasen da sind. Wenn Knochenmetastasen vorhanden sind oder Weichteilmetastasen, ist das Phänomen viel seltener. Also offensichtlich spielen besondere biologische Phänomene hier eine Rolle. Und erst eine ganz relativ aktuelle Untersuchung von Schweizer Kollegen in der besten europäischen Krebszeitschrift publiziert, berichtet von einem Fall von spontaner Remission nach einer heutzutage modernen Therapie des Sutent. Unter dieser Therapie, die zuerst angesprochen hatte, waren die Metastasen wieder fortschreitend und dieses Medikament ist beendet worden. Man wollte eine andere Therapie starten und man hat einige Untersuchungen gemacht vor dieser neuen experimentellen Therapie und zu dem Zeitpunkt der Ausgangs-CT-Untersuchung hat man gesehen, plötzlich sind diese Metastasen kleiner und der Tumor ist auch im Verlauf weiter zurückgegangen. Und hier ist auch die Frage, hatte diese Rückbildung was zu tun mit der vorangegangenen, nicht mehr effektiven Therapie oder handelt es sich um eine spontane Remission, die vielleicht durch die zuerst erfolgreiche Therapie eher verschoben worden ist, verzögert worden ist? Fragen. Bei den Non-Hodgkin-Lymphomen ist das Phänomen von spontanen Rückbildungen durchaus im Prozent von 5-25%, meistens vorübergehende partielle Rückbildungen. Wir kennen dieses Phänomen, dass Lymphknoten, die sehr groß sind, plötzlich eigentlich wieder kleiner sind, dann werden sie wieder größer und die Rückbildung ist meistens vorübergehend für einige Monate, manchmal aber auch für Jahre. In meiner Starnberger Praxis beobachte ich einen Patienten jetzt seit 5 Jahren, der eigentlich sozusagen akut behandlungsbedürftig war, als er zu mir kam, mit Wasser im Bauch und ohne Behandlung eigentlich so zwar nicht frei von der Erkrankung ist, aber frei von der Behandlungsbedürftigkeit. Er macht Sport, fühlt sich nicht beeinträchtigt. Bei den chronisch-lymphatischen Leukämien, eine Erkrankung, wo man heutzutage molekulargenetisch sehr gut untersuchen kann, ist es ein Phänomen, in ungefähr 1% der Fälle kommt es zu spontanen Rückbildungen. Und auch da gibt es in einer der renommiertesten Fachzeitschriften auch recht aktuell eine Untersuchung von italienischen Kollegen, die diese Patienten, die sie selber untersucht haben, wirklich molekulargenetisch analysiert haben und man kann gewisse molekulargenetische Marker korrelieren mit der Wahrscheinlichkeit einer spontanen Remission, aber wir sind weit davon entfernt, eigentlich hier das Phänomen erklären zu können. Bei den kindlichen Neuroblastomen ist diese von Nervengewebe, von peripheren Nervengewebe ausgehende Tumore, die meistens im Bauchraum lokalisiert sind, im Bereich der Nebennieren, haben wir ein ganz interessantes Phänomen. Bei den Neuroblastomen, die es auch bei Erwachsenen gibt, ist die spontane Rückbildung eine extreme Rarität. Bei kindlichen Neuroblastomen im Alter von bis zu 2 Jahren, besonders wenn eine Sonderform vorliegt mit Knochenmarksmetastasierung, Lebermetastasierung, Hautmetastasierung, die Sonderform, eine sogenannte 4S-Sonderform, da ist die Rückbildung ein Phänomen in 80% der Fälle. Das ist die einzige klinische Situation, wo wir heutzutage, wenn diese Diagnose gestellt wird, mit einer Behandlung warten und so abwarten, ob nicht eine spontane Rückbildung kommt. In dem Augenblick, wenn die Kinder etwas älter sind, also mehr als 2 Jahre, und nicht diese Sonderform vorliegt, diese Sonderform gibt es eigentlich nur bei Säuglingen, dann ist die Häufigkeit einer spontanen Rückbildung in der Größenordnung von 2%. Und bei den kindlichen Neuroblastomen haben wir ja ein interessantes Phänomen, diese Tumorzellen sezernieren einen Stoff, den wir in Form eines Windeltests nachweisen können im Urin. Deshalb hat man solche Tests in Screening-Untersuchungen durchgeführt, um diese kindlichen Neuroblastome frühzeitig zu erkennen. Was hat sich gezeigt bei diesem systematischen Screening? Die Diagnose von Neuroblastomen war plötzlich 5-mal so hoch, als wir früher diese jungen Patienten behandelt haben. Und dann hat man gefolgert, dass offensichtlich viele dieser Neuroblastome, die nur durch das Screening entdeckt werden, sich spontan zurückbilden, später nie eine Erkrankung machen. Und deutsche Forscher waren hier auch eigentlich sehr beteiligt, die dann gezeigt haben, dass man von diesen Windeltests abgehen sollte, weil die Kinder ein großes Risiko bekommen, dass sie an einer Krankheit behandelt werden mit invasiven Maßnahmen, die später eigentlich sozusagen keine Krankheit werden würde in 70%. Und auch eine aktuelle Untersuchung, Nachuntersuchung in einer anderen Region, wo dieses Screening-Programm sehr verbreitet war, hat es auch aktuell nochmal bestätigt. In 70% der Fälle bilden sich diese Neuroblastome, die durch Screening-Methoden gefunden werden, wieder zurück. Also bei dieser Tumorart, ein häufiges Phänomen, muss man kennen als Krebsspezialist. Eins ist aber ganz wichtig. Eine onkologische Spontanremission bedeutet nicht unbedingt einen unerwartet günstigen Krankheitsverlauf. Es gibt Patienten mit einer spontanen Rückbildung einer Tumorart, die ein Rezidiv haben und insgesamt von ihrem Krankheitsverlauf nicht länger leben als der Durchschnitt der Patienten mit der gleichen Erkrankung ohne Spontanremission. Und wir wissen aus den Untersuchungen, dass Patienten, die eine Spontanremission einer Tumorerkrankung haben, durchaus häufig an anderen Tumoren versterben. Also die Spontanremission eines Tumors schützt vor der anderen Tumorerkrankung nicht. Spontanremission, Spontanheilung bedeutet nicht automatisch gute Gesundheit. Ja, was sind die Ursachen? Wie erklären wir uns dieses Phänomen? Und dieses Phänomen von Spontanremission, gerade wenn ich jetzt Ihnen die Epidemiologie aufgezeigt habe, weist schon darauf hin, dass es kein einheitliches Phänomen ist. Es gibt keine einheitliche Erklärung, weil diese Erkrankungen sehr unterschiedlich sind. Und immer dann, wenn was Ungewöhnliches beobachtet wird, gibt es auch unterschiedliche Interpretationen und zum Teil überschneidet sich die Beschreibung des Phänomens schon mit der Interpretation des Phänomens. Zum Beispiel, solche Nachrichten finden Sie, wenn Sie etwas darauf achten, sozusagen alle paar Tage in den Medien, ein Baby stürzt aus 11 Metern auf einen harten Betonboden, hat aber nur kleinere Verletzungen. Und hier gibt es dann unterschiedliche Interpretationen. Halt, da war ein Regenschirm im ersten Stock, auf den ist der Fall zuerst mal abgebremst worden und da hat sich die Windel noch eigentlich in ein Stacheldraht verfangen, nochmal einen abgebremst. Und andere sagen eben, das war ein Wunder. Also jetzt nichts physikalisch, keine physikalische Erklärung, sondern eine transzendente Erklärung. Und diese Phänomene kennen wir auch bei der Analyse oder bei der Interpretation von spontanen Missionen. Als Krebsspezialist gehe ich an dieses Phänomen zuerst mal ganz puristisch ran. In dem Augenblick, wenn sich Tumorzellen zurückbilden, geht es über zwei Mechanismen. Können nur zwei Mechanismen in der biologischen Endstrecke des Phänomens auftreten. Auf der einen Seite, die Tumorzellen verändern sich so, dass sie von normalen Zellen nicht mehr zu unterscheiden sind. Also eine Ausreifung oder Differenzierung, wie wir sagen. Oder die Tumorzellen sterben ab. Und das Absterben von Tumorzellen ist in den meisten Fällen jetzt nicht ein Tod, der von außen kommt, sondern ein Programm, ein aktives Programm, das in jeder Zelle steckt. Also dieses Programm der Apoptose, des programmierten Zelltodes, ein Programm, das bei jedem von Ihnen jeden Tag mehrere Milliarden Mal gestartet wird, wenn eben Zellen ersetzt werden durch neue Zellen. Also ein ganz wichtiges biologisches ein wichtiger biologischer Vorgang, und alle wichtigen biologischen Vorgänge sind nicht durch eine Sicherung und nicht durch zwei Sicherungen abgesichert, sondern ganz, ganz komplex gesteuert. Und von der Seite können auch sehr unterschiedliche Auslöser zu dieser biologischen Endstrecke des Zelltodes führen. Und einiges möchte ich hier ausführen. Wir wissen, dass viele Berichte von Spontanremissionen sind assoziiert mit einer Elimination von Karzinogenen. Auch erst eine auch sehr aktuelle Untersuchung hat gezeigt, ein sehr bösartiger Lymphknotenkrebs, Burkitt-Lymphom des Magens, hat sich vollständig zurückgebildet durch eine Ausmerzung eines Magenbakteriums, der Helicobacter pylori, den Sie kennen. Und wir wissen eigentlich, bei eher niedrig malignen Magenlymphomen ist hier die Rückbildung durch die Beseitigung dieses Bakteriums, das kanzerogene Substanzen produziert, sogar ein Phänomen von bis zu 70%. Bei hochmalignen Lymphomen ist es eine Rarität. Das ist der erste Bericht bei diesen hochmaligen Lymphomen überhaupt in der Literatur. Hormonelle Einflüsse sind wichtig. Ich hatte anfangs gesagt, die Beobachtung einer von Spontanremissionen, früher vorwiegend bei Brustkrebs, spontane Rückbildungen in Assoziation mit dem Wochenbett oder mit Eintritt der Wechseljahre, haben überhaupt dazu geführt, dass die derzeitige antihormonelle Krebstherapie bei Brustkrebs etabliert worden ist. Und es ist mit der wichtigste Therapiepfeiler bei dieser Krebsart. Zum Beispiel, oder ich komme dann noch auf andere Faktoren, also die Immunologie, häufig wird ja Spontanheilung mit Steigerung des Immunsystems in Verbindung gebracht. Dann ein Phänomen, was sehr wichtig ist, die Hemmung der Blutgefäßneubildung in Tumoren, durch die diese Tumoren überhaupt mit Nährstoffen versorgt werden. Und dann ist natürlich die Frage, können auch psychische oder psychosoziale oder psychospirituelle Faktoren hier Auslöser sein für Zellabläufe, die am Ende zu einem Absterben der Zelle führen? Das sind die wichtigen Fragen, die interessieren auf der Forschungsseite. Hormonelle Einflüsse. Wir wissen, dass Sexualhormone zum Teil Zellteilung fördern, das Zellwachstum fördern. Schilddrüsenhormone sind auch Wachstumshormone. Deshalb, weil die sind ja bei Schilddrüsenunterfunktion, sind Menschen sehr kleinwüchsig. Und Eine Patientin, die ich selbst untersucht habe, eine 44-jährige Frau, entdeckt einen 2 cm großen Knoten beim Duschen, geht den nächsten Tag gleich zur Frauenärztin. Hier wird ein Mammakarzinom diagnostiziert, eine Operation vereinbart. Die Patientin hat Angst, geht nicht hin, stellt ihr Leben um, der Tumor wächst, die ganze rechte Brustseite ist steinhart, bricht auch auf. Die Patientin hält da, weil ich sozusagen, so geht weiterhin nicht die medizinische Behandlung. Und nach 9 Monaten merkt sie eigentlich sozusagen diese große, steinharte, zum Teil offene Geschwulst, die die ganze rechte Brustwand einnimmt, wird etwas weicher. Und 4 Jahre später habe ich die Patientin untersucht. Man sieht, dass die Brust eigentlich so narbig verändert war, aber es war kein Tumor mehr da. Die Patientin ist nie operiert worden, sondern im Grunde genommen, das war so dieser aufgebrochene, geschwürig aufgebrochene Tumor ist eingetrocknet, es hat Narben gegeben und die Patientin war tumorfrei. Das Wesentliche in dem Interview war, zu dem Zeitpunkt der Diagnosestellung kam die Frau in die Wechseljahre. Und dass der Entzug von Östrogenen zu einer Tumorrückbildung führen kann, das machen wir heutzutage sehr viel mit Antiöstrogenen in der Tumortherapie. Zum Beispiel, wenn diese Patientin mit einem sichtlich fortgeschrittenen Brustkrebs in meine Praxis kommt und dann ein Antiöstrogen bekommt, eine Tablette, die Östrogenwirkung am Tumor blockiert, dann ist durchaus in einige Monate später dieses Phänomen vorhanden. Diese antihormonelle Therapie haben wir entwickelt durch Beobachtung von Spontanremissionen der Ärztegenerationen vor uns. Das Immunsystem wird häufig strapaziert, sage ich jetzt salopp, bei dem Phänomen Spontanremissionen. Und ich möchte hier sagen, eine Spontanremission darf nicht verkürzt zurückgeführt werden auf ein stimuliertes Immunsystem. Es gibt Spontanremissionen auch bei Patienten mit einem nicht effektiven oder da niederliegenden Immunsystem, zum Beispiel bei einer fortgeschrittenen HIV-Erkrankung. Das heißt, Konzepte, dass die Wahrscheinlichkeit einer Spontanremission verbessert wird durch Stimulation des Immunsystems, sind sicher falsch. Und auf der anderen Seite wissen wir, dass manche Spontanremissionen offensichtlich zustande kommen durch unspezifische Immunreaktionen, zum Beispiel im Rahmen von viralen oder bakteriellen Infekten. Hier gibt es viele Fallberichte. Bei manchen dieser Patienten lassen sich dann sogar Antikörper gegen gewisse Tumorzellmerkmale nachweisen. Bei Immunreaktionen, bei Entzündungen werden Zellbodenstoffe, sogenannte Zytokine, freigesetzt, Interferone, Interleukine, die eine wachstumshemmende Wirkung haben. Diese Medikamente wurden entdeckt durch die Beobachtung einer Spontanremission von einem amerikanischen Krebsforscher in den 60er Jahren und sind dann gezielt entwickelt worden. Wir sehen aber auf der anderen Seite auch, dass wenn Tumore auftreten unter einer Immunsuppression und diese Immunsuppression beendet wird, dass bei gewissen Tumoren dann dieser Tumor sich auch wieder zurückbildet. Also die immunologischen Faktoren haben bei manchen Spontanremissionen durchaus eine Rolle. Und das Experimentieren mit immunologischen Vorgängen ist ja auch sehr alt. Auch wieder Herr Czerny, den ich hier anfangs aufgeführt habe, der hat schon vor weit über 100 Jahren, genauso wie in den USA, so einer seiner Nachahmer Cooley mit Bakteriotoxinen experimentiert. Also man hat Patienten mit Krebserkrankungen eine Infektion verpasst, damals mit Bakterien, wie es bei der wie sie bei der Wundrose auftreten. Und in einem Teil der Fälle kam es zur Tumorrückbildung. Das war eine gefährliche Therapie in der damaligen Zeit vor der Antibiotika-Ära, weil manche Patienten sind dann eben an der Infektion gestorben, nicht an der Tumorerkrankung. Dass immunologische Faktoren durchaus in der Lage sind, diese Knoten, die sie jetzt, auch wenn sie Computertomographien nicht beurteilen können, als Metastasen erkennen können, zeigt diese Veröffentlichung in einer der renommiertesten Zeitschriften. Hier sind Patienten in den USA mit metastasierendem Nierenkrebs sehr aggressiv behandelt worden. Aggressive Chemotherapie und dann eine Knochenmarkstransplantation, damit eigentlich sozusagen dass sich das Blutsystem wieder erholt. Und man hat gesehen, selbst diese aggressive Therapie hat nicht zur Rückbildung der Metastasen geführt. Also das obere Bild sind die Metastasen 2 Monate nach der Knochenmarkstransplantation. Dann hat man diesen Patienten Serum des Knochenmarkspenders beziehungsweise weiße Blutkörperchen des Knochenmarkspenders infundiert. Und Sie sehen, ein gutes halbes Jahr später haben sich diese Metastasen zurückgebildet. Das heißt, offensichtlich haben die Immunzellen des Knochenmarkspenders hier eine Antitumorreaktion ausgelöst, also eine immunologische Rückbildung von Tumoren. Und bei manchen Rückbildungen, spontanen Rückbildungen von Tumormetastasen spielen solche Mechanismen sicher eine Rolle, aber nur bei manchen. So diese Therapie, diese Art von Metastasentherapie ist nicht allgemein jetzt verbreitet worden, weil diese Immunreaktion sich natürlich nicht nur gegen diese Tumorzellen richtet, sondern auch gegen gesunde Körperzellen und eigentlich so die Auswirkungen für den Organismus extrem toxisch sind. Aber Sie sehen, das Prinzip ist sicher, das ist nicht nur Hypothese, sondern wir wissen dass diese Mechanismen im Körper ablaufen können. Ein ganz spannender Vorgang ist der Vorgang der Tumorgefäßneubildungshemmung. Sie müssen sich vorstellen, wenn Tumorzellen wachsen, dann können sie nur Knoten machen, Knötchen von zu einer Größe von 1 bis 2 Millimetern, wenn diese Tumorzellen nicht die normalen Blutgefäße dazu bringen, für sie eine Gefäßversorgung herzustellen. Und die Tumorzellen machen das, indem sie Stoffe freisetzen, die normalen Gefäße des Körpers dazu bringen, dass sie praktisch eine Leitung einsprossen lassen in den Tumor, und damit werden diese kleinen Knötchen mit Nährstoffen versorgt und können weiter wachsen. Und auf der anderen Seite, dieser Mechanismus, dass gefäßneubildende Faktoren freigesetzt werden, ist ja auch ein ganz wichtiger biologischer Mechanismus. Jeder von Ihnen, der eine Wunde hat, da muss das Gewebe wieder zusammenwachsen. Das heißt, es werden neue Blutgefäße gebildet, die beiden getrennten Wundteile wieder integrieren. Und auf der anderen Seite muss diese Blutgefäßneubildung ab einem gewissen Moment, wenn die Narbenbildung abgeschlossen ist, aufhören. Sonst gäbe es einen Blutschwamm. Das heißt, im Körper gibt es genauso Substanzen, die die Blutgefäßneubildung wieder hemmen. Und In dem Augenblick, wenn diese Substanzen überwiegen bei Tumoren, werden tumorversorgende Gefäße ausgetrocknet und dem Tumor wird die Nährstoffzufuhr unterbunden. Der Tumorgrund bildet sich zurück. Das heißt, immer dann bei Tumoren, wenn die Blutgefäße neubildenden Faktoren, das sind Eiweiße, überwiegen, kommt es zum Tumorwachstum und die Tumorzellen produzieren diese Stoffe selber. Also die schaffen sich praktisch eigentlich sozusagen so den Zugang zur Blutgefäßversorgung durch eigenes aktives Tun. Und auf der anderen Seite, wenn Blutgefäßneubildungshemmende Faktoren sind auch Eiweißstoffe, so ähnlich wie Gerinnungsfaktoren, sind chemisch ähnlich. Wenn diese überwiegen, kann es zur Rückbildung von Tumoren kommen. Und es gibt etliche spontane Missionen, die in Zusammenhang mit Bluttransfusionen oder Transfusionen von Gerinnungsfaktoren aufgetreten sind, wo wir davon ausgehen, dass diese Transfusionen, diese gerinnungsaktiven Substanzen, die ähnlich sind von der Chemie wie diese Blutgefäßneubildungshemmenden Faktoren, dass hier die einen eventuellen ursächlichen Zusammenhang haben. Und auf der anderen Seite, wenn Tumore relativ groß sind, dann produzieren die Tumorzellen in diesen Tumorknoten nicht gleichmäßig im gleichen Ausmaß diese blutgefäßneubildenden Faktoren. Das heißt, sehr viele spontane Missionen sind assoziiert mit einer vorangegangenen Operation. Und die Chirurgen haben zum Beispiel den Bauch aufgemacht, haben einen Teil des Knotens entfernt und haben gesehen, also wir können den nicht vollständig entfernen, hat wieder zugemacht, aber der Patient stirbt nicht, sondern Jahre später ist der Tumor frei. Und hier gibt es inzwischen in Tierversuchen durchaus schon bestätigte Modelle, dass es unter seltenen Bedingungen möglich ist, dass durch eine Teilentfernung des Tumors das Gleichgewicht der Sekretion von Tumorgefäßneubildenden und Tumorgefäßneubildungshemmenden Faktoren umkippt zur günstigen Situation, dass eben diese antiangiogenetischen Faktoren überwiegen und der Tumor sich zurückbildet, der bei der Operation zurückgelassen wurde. Seltenes Phänomen, es gibt genau so das Umgekehrte. Im Volksmund wird dann gesagt, man hat aufgemacht, es ist Luft an den Tumor gekommen und der Tumor ist noch schneller gewachsen und der Patient ist in kurzer Zeit gestorben. Das ist das biologische Phänomen, was dahinter steckt. Ein Fallbericht dazu, ein Patient mit einem seltenen gefäßreichen Tumor, ein sogenanntes Kaposi-Sarkom, das ist bei HIV-Erkrankungen häufiger gibt. Das ist ein Patient, der keine HIV-Erkrankung hat, von Schweizer Ärzten behandelt worden mit Chemotherapie, mit Strahlentherapie. Der Tumor, der an vielen Stellen im Körper, im Darm war, in der Haut war, war weiter fortschreitend. Und dann, nach Abbruch der Therapie, hat sich dieser Tumor zurückgebildet. Man hat überlegt, was war die Ursache, hat keine richtige Erklärung, außer dass der Patient ein Medikament neu eingenommen hat, das vielleicht etliche von Ihnen einnehmen, ein Blutdruckmedikament, ein sogenannter ACE-Hemmer. Und wir wissen, ACE-Hemmer haben eine gewisse antiangiogenetische Wirkung, also hemmen die Blutgefäßneubildung. Ist eine Erklärung, aber die meisten Patienten, die mit diesen Medikamenten behandelt werden, haben keine spontane Rückbildung. Ja, wie ist es mit psychischen Faktoren, psychosozialen Faktoren? spirituelle Faktoren. Können solche Faktoren auch eine spontane Rückbildung von Krebserkrankungen, von Krebsmetastasen fördern? Sie sehen selbst, der Kritische Spiegel 1996 nach dem Kongress in Heidelberg, den wir damals organisiert haben, hat von einer Heilkraft der Seele gesprochen. Und diese Konzepte, dass es auf die Psyche ankommt, wie eine Krankheit verläuft, sind da sehr weit verbreitet. Sei es schon der Erfinder in Anführungszeichen der Bachblütentherapie, Edward Bach, sein Hauptwerk heißt ja Heile dich selbst. Er bezieht sich auch auf Krebserkrankungen. Und in den Fernsehzeitschriften finden Sie viele Artikel dieser Art und Weise, den Krebs besiegen aus eigener Kraft, wo Patienten aufzeigen, beschreiben, was sie gemacht haben, damit ihre Erkrankung günstig verlaufen ist, oder an welche Verhaltensweisen sie die Hoffnung knüpfen, dass die Krankheit günstig verlaufen wird. In dem Augenblick, wenn man nicht genau Bescheid weiß, so holt man sich immer Experten so mit einem gewissen Bekanntheitsgrad, und so liest man zum Beispiel auch, dass die Frau Epstein überzeugt ist, dass spontane Remissionen von Krebs auf die kraftvolle Energie des Glaubens zurückgehen. Ist es richtig? So. Ich habe mit recht vielen Patienten, die eine spontane Remission erfahren durften, Interviews geführt. So von, ich bin ja auch Facharzt für psychotherapeutische Medizin, Psychosomatik, und mich hat interessiert, so wie erleben diese Patienten selber ihre Erkrankung. Und man kann Patienten, die eine spontane Remission erfahren durften, eigentlich in vier Schubladen einordnen von ihrer Krankheitssicht, von ihrem Krankheitsverhalten. Und so meine Ergebnisse decken sich weitgehend mit den meisten Forschern. Es gibt ja nicht so viel in diesem Bereich. Es gibt zuerst eine Gruppe von Patienten, die betrachten die Tumorerkrankung als Feind, ein Feind von außen wie eine Infektion, und gegen einen Feind muss man kämpfen. Und wenn der Kampf gewonnen ist, also eine Heilung erreicht worden ist, kann man das Leben wieder weitermachen, das man vorher durch die Erkrankung unterbrechen musste. Das heißt, die Krankheit wird als Feind von außen gesehen. Man muss kämpfen. Wenn man nicht kämpft, hat man schon verloren. Und das Leben vor der Diagnose und nach der Heilung unterscheidet sich relativ wenig. Eine zweite Gruppe von Patienten sieht die Krankheit ganz anders. Die sagen, diese Krebszellen sind ja keine körperfremden Zellen. Das sind Zellen meines Körpers. Die sind ein Teil von mir. Also offensichtlich möchte der Körper mir was durch diese Erkrankung sagen. Die Erkrankung ist eine Botschaft, die ich vielleicht nicht verstehe, aber diese Auseinandersetzung mit der Erkrankung führt zu einer gewissen existenziellen Transformation. Und das sind Patienten, die im Interview dann sagen, also im Grunde genommen, die Krankheit war das Beste, was mir im Leben passieren konnte. Eigentlich schade, dass das nicht schon eher aufgetreten ist, weil mein Leben jetzt, also ist viel, viel besser als vor der Diagnose. Und ich weiß auch gar nicht eigentlich, ob ich jetzt geheilt bin. Das ist mir auch gar nicht wichtig. Sondern wichtig ist, dass ich jetzt dieses Lebensgefühl habe, wo ich einfach viel reifer oder weiser oder wie man immer das bezeichnet bin als vor der Diagnose. Eine dritte Gruppe erlebt diese existenzielle Transformation vor einem religiösen Hintergrund als Gnade. Also meine Krankheit war ein Zeichen, dass Gott mit mir was vorhat und die Heilung ist mir geschenkt worden als Gnade und deshalb muss ich eigentlich aus meinem Leben was anderes machen. Auch bei diesen Patienten unterscheidet sich das Leben vor der Diagnose und nach der Spontanheilung grundlegend. Und dann gibt es so eine vierte Gruppe von Menschen, die durch diesen ganzen Krankheitsverlauf sehr irritiert sind. Die sagen, diese Erkrankung war für mich wie ein Film, der abläuft und wo ich sehe, ich bin einerseits im Kino, schaue mir den Film an, aber ich bin auch einer der Hauptakteure in dem Film. Also ich habe es benannt, so ein unbeteiligtes Verstricktsein. Und es kommt zu diesem unerwarteten Verlauf, und die Patienten erleben sich, wie wenn sie aus dem Kino gehen und sagen, okay, das war ein ganz komischer Film. Auch hier in dem Fall, wie bei der ersten Gruppe, unterscheidet sich das Leben vor der Diagnose und nach der Diagnose nicht. Die Krankheit war eine Irritation, die sie gar nicht richtig einordnen können. Und hier haben wir jetzt so, wie wir es so schön wissenschaftlich sagen, einen Bias in der Öffentlichkeit. In der Öffentlichkeit, in den Talkshows, in den Zeitschriften finden Sie vor allem Vertreter der ersten Gruppe. Diejenigen, die sagen, ich hatte eine schwere Krankheit, ich habe sie besiegt und jeder, der diese Krankheit hat, sollte das Gleiche machen wie ich. Das sind diejenigen, die Bücher schreiben, so wie man mit einer Krankheit umgehen kann. Und das sind diejenigen, die auch gern von den Medien hervorgezerrt werden, weil sie ein Rezept anbieten für ein Phänomen, das häufig mit mehr Fragen zurücklässt. Die Patienten mit einer existenziellen Transformation sind eher zurückhaltend. Und diejenigen, die sich ja unbeteiligt verstrickt erlebt haben in dieser Erkrankung, sind oft überhaupt zurückhaltend, überhaupt ein Interview zu führen. Die wollen gar nicht drüber sprechen. Die sagen, okay, das ist vorbei, ich möchte da gar nicht drüber reden. Vielleicht kommt die Erkrankung wieder, ich habe Angst. Also Patienten mit einer spontanen Remission sind keineswegs so durchgängig die Kämpfertypen, die angstfreien Typen, sondern die sind so unterschiedlich, wie Krebspatienten insgesamt sind. Und diese vier Typen, wenn man so sagen möchte, sind auch nicht spezifisch für Patienten, die eine spontane Remission erleben durften. Es gibt die gleichen Gruppen bei Patienten, die durch eine kompetente onkologische Therapie eine Remission erreicht haben, also geheilt worden sind. Da gibt es auch welche, die sagen, also bei dieser Therapie, da muss man einfach durch, man muss eigentlich bei der Chemotherapie mitmachen, ich habe das gemacht, ich habe mich nicht unterkriegen lassen, das ist das Ergebnis, sozusagen lasst euch nicht hängen. Und andere sehen das ganz anders, die sagen, okay, die Chemotherapie oder die Operation kann es doch nicht sein, das ist eine Botschaft. Und dementsprechend kennen wir ja das Phänomen, dass die meisten Patienten bei einer Krebserkrankung mit einer unkonventionellen Therapie dann beginnen, wenn die Ärzte sagen, sie sind jetzt geheilt. Und diese vier Gruppen von Menschen gibt es aber auch bei den Patienten, die eine Therapie machen, bei denen die Therapie nicht anspricht und die an der Therapie versterben. Also, um es zusammenzufassen, wenn man wirklich die ganze Literatur anschaut und mit diesen Patienten spricht, gibt es keinen gesicherten Zusammenhang von spontanen Remissionen mit einer willentlichen Anstrengung, mit Persönlichkeitsmerkmalen, mit Glaubensüberzeugungen oder bestimmten Krankheitsverhaltensweisen. Das ist einerseits für viele enttäuschend, aber auch sehr entlastend für die meisten Patienten. Es liegt nicht an ihnen, wenn die Krankheit ungünstig verläuft. Sie kennen eigentlich sozusagen so die Simon-Therapie, hat ja bei vielen Patienten so eine Depression ausgelöst, weil so einerseits das Konzept war, so in den 70er Jahren, 80er Jahren, einerseits so, wenn ich diese Krankheit bekommen habe, muss irgendwas falsch gelaufen sein bei mir und ich schaffe sie nicht einmal eigentlich weg zu visualisieren. Auch hinsichtlich religiösen Zusammenhängen, Wundern, die es ja nicht nur im katholischen Bereich gibt, sondern die gibt es auch von islamischen Hintergrund, von buddhistischen Hintergrund, sind ja auch seltene Phänomene bei Tumorerkrankungen. Bei den Patienten, die zum Beispiel von katholischer Seite als Wunderheilung anerkannt worden sind im Zusammenhang mit einer Wallfahrt von Lourdes nach Lourdes, da gibt es, glaube ich, 3 Patienten mit einer Krebserkrankung. Also es ist keineswegs so wie in dieser Karikatur, dass in Lourdes die Krücken der Geheilten rumliegen wie die Wasserflaschen nach einem Marathon. Ich fasse jetzt zusammen, nachdem ich sie eigentlich lange Zeit strapaziert habe. Spontanremissionen sind natürliche Modelle einer biologischen Tumorkontrolle. Dementsprechend sind sie forschungsmäßig sehr interessant, weil wir, wenn wir die Mechanismen, die beteiligt sind, verstehen, können wir neue Therapien, Ansätze entwickeln. Und Sie wissen ja, Medikamente zur Antiangiogenese sind inzwischen ganz wichtige Medikamente schon geworden. Spontanremissionen sind reale, aber bei den meisten Erkrankungen sehr seltene Phänomene. Sie haben bei den meisten Patienten, Ausnahme diese Säuglinge mit dieser Sonderform eines Neuroblastoms und bei den Neuroblastom-Screening, keine Bedeutung für die Therapieplanung. Es gibt in Deutschland im Jahr allenfalls 20 bis 30 Patienten, die eine spontane Heilung ihrer Tumorerkrankung haben. Im gleichen Zeitraum werden in Deutschland durch eine kompetente Krebstherapie ca. 100.000 Patienten geheilt. Nicht eigentlich sozusagen eine Remission, sondern auf Dauer geheilt. Und dementsprechend ist es sinnvoll, sich die Verantwortung für den Krankheitsverlauf nicht allein selber zuzuschreiben und auf der anderen Seite sich eine kompetente Behandlung zu suchen, wo man sich aufgehoben fühlt. Die Tatsache von Spontanremissionen hat in der Arzt-Patienten-Beziehung eine große Rolle. Also Patienten, die auch bei fortschreitender Erkrankung dann sagen, es gibt doch aber immer wieder Fälle, wo dann die Krankheit trotzdem verschwindet. Und da ist es oft sinnvoll, mit den Patienten, das mache ich so täglich in meiner onkologischen Praxis, eine statistische Probedeutung zu machen und zu sagen, wissen Sie, Sie haben jetzt im Internet recherchiert und so gefunden, dass Ihre mittlere Überlebenszeit bei dieser Krankheitsart sehr düster ausschaut, aber eins sollen Sie wissen, mittlere Überlebenszeit bedeutet 50% der Patienten leben länger. Dankeschön.
Vielen Dank für diesen umfassenden Überblick. Ich habe mich keine Sekunde gelangweilt, obwohl ich manche Sachen schon kannte. Und ich kann mir vorstellen, dass es ganz viele Bemerkungen oder Fragen gibt. Bitte schön.
Interviews mit Patienten mit spontanen Missionen beziehen sich auf wenige Patienten. Und diese Zahlen, eigentlich von Prozentzahlen angegeben werden, beziehen sich auf eine Ausweitung des spontanen Missionsbegriffs, wo einfach jeder günstige Krankheitsverlauf hier mit reingeworfen wird. Also Patienten, die mit einer Tumorerkrankung, die nicht geheilt wird, lange Zeit überleben. Und dann vermischen sie ihre Dinge. Zum Beispiel so bei Patienten mit Brustkrebs, die Knochenmetastasen haben, da überleben durch eine kompetente Therapie heutzutage so mehr als 10%, mehr als 10 Jahre. Wenn man diese Patienten, und dann haben sie plötzlich eigentlich tausende Patienten pro Jahr, in die Kategorie von spontanen Missionen mit rein definiert, dann kommen sie bei der Analyse dieses Phänomens von spontanen Missionen zu ganz falschen Schlussfolgerungen. Und dann sind diese Prozentzahlen nicht mehr relevant, weil sie ein anderes Phänomen beschreiben. Also, aber ich jetzt einfach von meinen Eindruck oder sozusagen von meiner Erfahrung, die Patienten, die sich als Kämpfer beschreiben, sind nicht die Mehrheit. Die erscheinen eigentlich sozusagen, mehrheitlich in den Medien, aber sind für das Phänomen nicht die Mehrheit.
Ja, Sie haben vorhin gesagt, es gäbe keinen klaren Zusammenhang oder nein, keinen gesicherten Zusammenhang zwischen dem Verhalten des Patienten, zwischen der Persönlichkeit sowieso und der Chance auf Spontanremission. Das mag sein und trotzdem würde ich daraus ja auf jeden Fall nicht den Schluss ziehen, ziehen Sie vielleicht auch nicht, nicht den Schluss ziehen, dass die Patienten nicht ganz viel für sich tun können. Und sie können natürlich ganz viel tun für ihre, nicht nur unbedingt für ihre Heilung, sondern auch dafür, dass es ihnen besser geht mit der Erkrankung. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt.
Ja, das ist genau die Leute so, das ist ja so für mich das Wichtigste in der onkologischen Betreuung von Patienten, dass ich mit Patienten bespreche, nicht nur eigentlich, was kann man in dieser Krankheitssituation medizinisch tun, sondern was gibt ihnen ein Gefühl von Lebendigkeit. Und das wollen wir ja erreichen, dass man Menschen mit einer Erkrankung, ob eine Heilung erreicht werden kann, erreicht wird oder nicht, dass sie sich möglichst lange lebendig fühlen.
Und insofern, wenn wir zu Ende sagen, insofern finde ich auch, möchte ich gerade in so meiner Doppelrolle als Psychologin und auch als Selbstbetroffene sagen, dass die psychische Verfassung natürlich eine ganz große Rolle spielt, wie man die Krankheit verarbeitet, wie man sich fühlt dabei. Und es gibt ja auch viele Untersuchungen darüber, dass zum Beispiel Meditation oder Entspannung Auswirkungen hat auf das Immunsystem, auf die Immunwerte und dass man darüber zumindest eine gewisse Stabilität auch erreichen kann.
Ja, das finde ich ganz wichtig. Es gibt auch einige Fälle von gut dokumentierten spontanen Remissionen in Assoziation mit Meditation. Kenne ich zwei Fälle. Man sollte die, oder das ist mein Vorgehen, die Patienten ermutigen, so sich selber ernst zu nehmen und was für sich zu tun, aber nicht mit der Motivation, machen Sie das, weil dadurch die Krankheit besser verläuft. Auch diese Kombination mit dem Immunsystem, finde ich immer problematisch, weil bei den meisten Tumorarten spielt das Immunsystem eine relativ geringe Rolle. Zum Beispiel gerade wenn Sie Brustkrebs anschauen, dann weiß man, dass Frauen, die über lange Jahre stark immunsuppressiv behandelt werden müssen, zum Beispiel weil sie eine Transplantatniere bekommen haben. Die haben ein erhöhtes Risiko für einige Tumorarten, Hautkrebs, Lymphknotenkrebs, aber ihr Risiko, einen Brustkrebs zu entwickeln, ist signifikant niedriger als bei den Frauen gleichen Alters, die nicht immunsuppressiv behandelt werden. Das bedeutet nicht, dass diese Medikamente vor Brustkrebs schützen, sondern das bedeutet einfach, dass eigentlich bei vielen Tumorarten andere Mechanismen, zum Beispiel bei Brustkrebs, endokrine Mechanismen eine viel wichtigere Rolle spielen. Und so Immunsystem ist in der Wissenschaft ja überhaupt nicht definiert und es wird häufig verwechselt eine Immunreaktion, also die weißen Blutkörperchen gehen runter, ist eine bakterielle Abwehrschwäche und eine Immunschwäche allgemein. Den Begriff Immunsystem gibt es in der medizinischen Literatur seit 1975 ungefähr. Also wir haben lange Zeit leben können, ohne dass wir eigentlich sozusagen so von dem Immunsystem abhängig waren. Und mir kommt es manchmal so vor, so das Immunsystem von der Funktion in der Medizin ist so die säkulare Form des Schutzengels. Früher hat man eigentlich so, um durch die Gefahren des Alltags zu kommen, eine persönliche Beziehung mit dem Schutzengel aufgebaut. Heutzutage versucht man eine persönliche Beziehung mit dem Immunsystem aufzubauen. Ich weiß nicht, was besser ist.
Bitte schön.
Ja, also ich hier hatte 1987 an HCC erkrankt und damals hatte ich, was wir eben gesagt haben, Schutzengel gefühlt. Also ich hier hatte immer Gefühl, mich begleitet immer Schutzengel und ich hatte es keine Angst vor Krebs und die wurde tatsächlich spontan nach 4 Jahren geheilt. Und ich habe bis jetzt gelebt. Was ich heute bestätigt fühlte, ist der von Seimann. Und damals hatte ich auch sein Buch gelesen und seine Theorie, diese militärische Kampfhaltung. Das hat mich so was erschrocken und ich hatte dagegen. Deswegen wollte ich niemals seins hören. Und ich glaube, er hat ihn ein bisschen auch erkannt, seine Fehler, und hat jetzt auch ein bisschen gestorben, aber er hat zum Schluss auch anders erklärt. Nur, ich bin jetzt wieder nach 23 Jahren an selben HCC erkrankt, nur ich finde momentan keine Schutzengel mehr in mir, finde ich nicht. Und ich wusste damals, ohne irgendwas Literatur gelesen zu haben, die Anwesenheit von Schutzengeln gespürt und gemerkt, aber die kam von allein weg. Er hat sich oder sie hat sich von mir auch verabschiedet, aber jetzt, ich will wieder begegnen, aber finde ich das nicht. Und ich habe heute Abend mir erwünscht, so, was ist das, ein Phänomen, sowas begegnen oder nicht begegnen. Und jetzt bin ich hier an Knochenmetastase und an Nieren, Nebennierenmetastase. Mein Immunsystem ist total am Ende. Jetzt momentan finde ich keine Methode und ich weiß auch gar nicht, was ich tun soll. Und daher habe ich mir ein bisschen gehofft, heute Abend irgendwas Positives zu hören. Nur wenn ich jetzt den Reporter bis zu Ende zugehört habe, richtig verstanden habe, das gibt es tatsächlich nicht.
Nee, ich würde das nicht so jetzt nihilistisch sehen, eigentlich die Zusammenfassung von meinem Vortrag, sondern das Phänomen von spontanen Missionen motiviert uns einfach, neugierig zu sein. Also auch, das ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt in meiner täglichen Praxis. Ich bin ziemlicher Workaholic, aber ich finde es nach 30 Jahren noch bei jedem Patienten extrem spannend, einfach zu erleben, wie geht jemand mit dieser Situation um. Und die meisten Ärzte hatten ja keine Krebserkrankung. Von der Seite, für sein Krankheitserleben ist der Patient kompetenter als er. Wir lernen sehr viel vom Patienten und ich ziehe eigentlich so, wenn ich einen aufhätte, eigentlich so den Hut sehr stark vor Patienten. Und wenn ich so sehe, wie sie oft über Jahre mit einer ganz schwierigen Erkrankung umgehen. Und ich kenne auch diese Berichte, wo Patienten mir sagen, also sie haben eine innere Sicherheit, dass es gut gehen wird. Und eine innere Sicherheit, die manchmal auch spürbar ist, wie sie spüren eigentlich den Schutzengel. Das kenne ich von Patienten. Und ich kenne auf der anderen Seite auch Patienten, die mir berichtet haben, ich hatte diese Metastase dann von meinem Nierenkrebs, das waren große Tumoren und der Arzt hat zu mir gesagt, Sie haben noch 4 Monate, so gehen Sie nach Hause, machen Sie sich was Schönes. Und der hat gesagt, ich bin nach Hause gegangen, also ich habe in den nächsten Monaten, war ich eigentlich nur zugedröhnt, weil ich die Angst nicht ausgehalten habe und ich habe sehr viel getrunken und ich habe so ein Interview geführt mit einem Patienten, eigentlich sozusagen dann 6 Jahre später, und der hat gesagt, also das habe ich dem Arzt übel genommen, eigentlich, dass ich mehrere Jahre gebraucht habe, wieder vom Alkohol loszukommen. Also, so, es gibt einfach Patienten, die spontane Missionen so erleben durften, die überhaupt keine gesunde Lebensweise hatten und voller Angst waren und sicher waren, dass sie sterben werden. Und deshalb macht es auch keinen Unterschied mehr, ob ich jetzt eigentlich die nächsten 4 Monate sozusagen so auf die Gesundheit achte oder nicht achte. Und das ist auch wieder was so sehr Entlastendes. Und so das, was Sie so berichtet haben, da fällt mir ein, eigentlich so, so als Langstreckenläufer, ich habe früher viel Marathon gelaufen, da weiß man auch, die Trainingspausen sind für den Trainingseffekt mindestens genauso wichtig wie die Zeiten, wo sie eigentlich sozusagen viel laufen. Das heißt eigentlich so, in dem Augenblick, wenn sie zwischendurch Phasen haben, wo sie in ihren Worten sagen, sie haben den Kontakt zu ihren Schutzengeln verloren, betrachten sie es einfach als Pause. Das bedeutet nicht, dass das so bleibt.
Konsens war. Die zweite Frage, die ich noch habe, hat Ihre Arbeit irgendwas mit Wilhelm Reich zu tun? Oder mit den Lehren von Wilhelm Reich?
Okay, zur ersten Frage, was wollte ich Ihnen sagen? Ich wollte Sie neugierig machen, so auf ein Phänomen, das mich immer noch neugierig macht, weil ich
Sie haben ja auch gesagt, wie selten das ist und wie wenig Prozent da sind. Also das ist ja jetzt keine richtige Hoffnung für uns. Da wäre ja der Konsens Ihrer 30 Jahre langen Arbeit eigentlich, müsste da eigentlich doch ein bisschen vielleicht was anderes noch kommen.
Ja, vielleicht ist ein Missverständnis. Also ich bin kein spontaner Missionsforscher, sondern diese spontane Missionsforschung war eher sozusagen ein Nebenprodukt, ein Hobby. Da hatte ich nie eine Bezahlung dafür, sondern so in dem Nürnberger Klinikum, wir hatten mal ein Projekt, wo wir im Auftrag der Deutschen Krebshilfe nachschauen sollten, gibt es in den unkonventionellen Krebstherapiebereich Ansätze, die hilfreich sind. Und dieses Projekt habe ich federführend mitgemacht, neben meiner sonstigen onkologischen Arbeit. Und wir sind rangegangen an dieses an diese Analyse von einem Konzept, das wir gesagt haben, und es ist vollkommen gleich, wie sich eine Methode nennt, und es ist auch vollkommen gleich, so wie eine Methode wirkt, und eine Wirksamkeit in der Krebstherapie ist keine Glaubenssache. Ob ein Tumor kleiner wird, das brauche ich nicht glauben, das kann ich messen. Und in dem Augenblick, wenn so behauptet wird, ich biete eine Methode an, die führt zu einer Rückbildung, ich habe bei vielen Patienten gute Erfahrungen gemacht, da sind wir dann gegangen und haben gesagt, okay, so, vielleicht dürfen wir in der Zusammenarbeit mit Ihnen, mit den Protagonisten von solchen Methoden, einfach die zwei spektakulärsten Erfolge untersuchen. In dem Moment, wenn wir hier diese Heil- oder Wirkbehauptung nicht nachvollziehen können, macht es wahrscheinlich auch weniger Sinn, die weniger spektakulären anzuschauen. Und in der Beschäftigung mit solchen Heilerfolgen, die bei einem von tausenden Patienten auftreten, die mit einer gewissen Methode behandelt worden sind, ist es natürlich auch wichtig, dieses Phänomen spontane Remission abzugrenzen. Weil, Sie haben jetzt ja von der Epidemiologie gesehen, in dem Augenblick, wenn Sie eine Methode anbieten und Patienten mit metastasierendem Nierenkrebs behandeln, dann sollten Sie bei 100 Patienten zumindest 5 Patienten haben, wo sich die Tumore zurückbildet. Wobei man auch nicht unbedingt sagen kann, dass das ein Erfolg der Therapie war, sondern da ist wahrscheinlich eine spontane Vision. Also von der Seite haben wir gesagt, also wenn wir so eine Bewertung machen, was gibt es eigentlich auf dem Markt, so ist an den Heilbehauptungen was dran. Wir wollen dann die Ersten sein, die das in unsere Klinik einbringen. Da muss man sich mit diesem Phänomen beschäftigen. So kam ich an dieses Phänomen, aber es gibt keine systemische Forschung in der spontanen Mission.
Also ist doch eigentlich kein Ergebnis da. Es ist weiter Blindflug.
Nicht ganz, sage ich. Ich habe gesagt, also die, was die viele Ärzte nicht sehen, also so die ganze antihormonelle Therapie, zum Beispiel bei Brustkrebs, und das sind mehrere hunderttausend Frauen jährlich, die so behandelt werden, verdanken diese Medikamente dem Phänomen spontaner Remission.
Die neue Medizin, ist das ein Thema für Sie mal gewesen? Haben Sie da mal reingeguckt, ob das was ist?
Die neue Medizin, also ja, so von inzwischen die neue germanische Medizin eigentlich sozusagen,
gut, diese, traut man sich ja gar nicht,
diese braune Sülze. Also so, da bin ich so etwas sensibel, weil ja, da können Sie...
Ja, die braune Sülze ist ja nur Quatsch. Also die neue Medizin ist ja eine Idee, da kann man ja drüber nachdenken mal.
Nee, so...
Und
ich habe ja...
Schocks können ja durchaus was auslösen, also das ist ja nicht unmöglich.
Also da bin ich einfach so... da muss man sehr vorsichtig sein, also... Hammer hat kein psychologisches Konzept, sondern es ist ein psychologistisches Konzept.
Die Erklärung gefällt mir ja nicht so schlecht, ja, weil sie nicht unlogisch ist eigentlich.
Ja, aber so die Frage ist ja nicht eigentlich so.
Nee,
Sie können auch im Internet nachschauen, weil ich sozusagen da lassen sich die Anhänger von Herrn Hammer sehr über mich aus, gerade was die spontane Missionsforschung betrifft. Und wir haben natürlich auch mit dem Herrn Hammer Kontakt aufgenommen, haben gesagt, okay, Sie sagen eigentlich, dass Sie sehr viele Patienten geheilt haben, dürfen wir diese Patienten eigentlich nachuntersuchen? Und im Grunde genommen eigentlich sozusagen so von dem Ansatz, den ich hatte, hat dann der Hammer, das hat er mit anderen genauso gemacht, eigentlich im Grunde genommen das abgelehnt, eigentlich sozusagen zusammenzuarbeiten, weil eigentlich so, hat dann gesagt, eigentlich sozusagen so, solange der Herr Kappauf so in dieser Arbeitsgruppe mitarbeitet, sozusagen sieht er keine Basis. Also es gibt so...
ja, man weiß nicht recht.
Also Sie kennen ja die anderen Ergebnisse von anderen Untersuchungen von Journalisten, eigentlich, dass Patienten von Herrn Hamer, die in Fernsehsendungen aufgetreten sind, sodass sie jetzt geheilt sind, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung der Sendung verstorben waren.
Ja, aber es gibt auch andere Berichte. Also da weiß man nicht so ganz genau, was da wirklich ist. Darum hat mich ja Ihre Meinung interessiert dazu.
Ja, bei Herrn Hamer habe ich ja ganz klare Meinung. Also Herr Hamer hat ein schweres persönliches Schicksal, aber Herr Hamer ist psychisch krank. Für mich ist eigentlich sozusagen eher das Phänomen, ich war bei Vorträgen von Herrn Hamer, für mich ist eher das Phänomen, dass jemand eigentlich, der wirklich ein Charisma hat, wertfrei, mit einem Vortrag fesseln kann, dass eigentlich so Konzepte, die vertreten werden, kritiklos hingenommen werden. Und ich habe es erlebt, eigentlich, dass ich zu solchen Vorträgen war, so, wo eigentlich so die Vorträge nicht das öffentlich.
Nicht die Vorträge, die Inhalte. Nee, die Inhalte sind doch.
Könnten Sie Herrn Kapper vielleicht ausreden lassen?
Die Vorträge gar nicht öffentlich angekündigt waren, aber wirklich 10-mal so viele Leute da waren wie hier. Und dann Ärzte oder Krankenschwestern, die mich gekannt haben, auf mich zugekommen sind und haben gesagt, Gott sei Dank haben sie das jetzt auch geschnallt, wo ich sozusagen sehr erstaunt war, wie plötzlich eigentlich so Kritikfähigkeit aussetzt. Und ich glaube, da muss man gerade von meinem psychosomatischen Hintergrund, wenn eben jemand sagt, also Konflikte kann ich im Computertomogramm nachweisen, das sind die und die Strukturen, und jeder andere Mensch, der von Radiologie was versteht und sagt, also das ist ganz klar ein Artefakt, wie wir es bei den und den Dingen sehen, das ist nicht ein Konflikt, der im Computertomogramm nachweisbar ist. Also dann haben Sie eigentlich keine Basis zu diskutieren. In dem Augenblick, wenn jemand sagt, ein Tumor wird größer, aber das ist ein gutes Zeichen, dann haben Sie eben diametral andere Bewertungsmaßstäbe, wie ich sie an der Tumortherapie anlege, weil meine Zielsetzung ist, es ist positiv, wenn der Tumor kleiner wird. Also dann haben Sie wirklich die Schwierigkeiten zu diskutieren.
Aber man sagt ja immer, wer heilt, hat recht.
Ja, das würde ich mir auch wünschen. Und, so, und ich freue mich eigentlich für jeden Patienten, der durch die Hamer-Methode geheilt worden ist, aber ich kenne keinen.
Bitte schön.
Also von der ganzen Reihe von Patienten weiß ich nichts. Ich kenne einige Berichte, aber so jetzt, ich kenne keine Berichte, die wirklich von mir oder von
ich weiß nicht, ob Sie den Film gesehen haben von Clemens Kubi, unterwegs in die nächste, Dimension, wo er anhand eines Fallbeispiels einer Österreicherin namens Maria, die nach Peru fährt und dort von Don Agustin, von den bekanntesten peruanischen Schamanen, geheilt wurde.
Kenne ich nicht.
Ja, aber er sagt ja, das ist möglich. Der Spontanheilung, die aufgrund von Glaubens- oder Gefühls. Darum muss ja ein System da sein.
Also ich vertrete da ganz klar die Haltung. Also in dem Augenblick, wenn jemand in einer aussichtslosen Situation plötzlich eine Tumorfreiheit hat, freue ich mich darüber, auch wenn es sich nicht verstimmt.
Aufgehoben zu fühlen, also so in der Arzt- oder Therapeutenbeziehung. Und meine Frage ist, also was glauben Sie, was also diese Beziehung jetzt zwischen Patienten und Therapeuten, was die für eine Rolle dabei spielt. Also das könnte auch anknüpfen an dieser Frage von eben, also ja, Schamanen oder Therapeuten oder Ärzte, wer auch immer, dann also diese Therapie, in dieser Therapie mit Patientinnen und Patienten steckt. Was glauben Sie, was das für eine Rolle spielt? Und meine zweite Frage wäre noch, weil Sie auch das Thema Östrogene so betonten, ist ja schon seit längerer Zeit auch in der Diskussion, dass es also Umweltchemikalien gibt, die wie Östrogene wirken, also diese Xenoöstrogene. Haben Sie da auch irgendwelche Thesen, Vermutungen, wie stark diese Umweltfaktoren auch in der Krebsentstehung sein könnten?
So ein politisches Thema. Kann man gar nicht sagen.
Bei politischen Themen kann man ja durchaus eine Meinung haben. Also, ich kann Ihnen zum Umfang nichts sagen, aber dass solche Faktoren eine Rolle spielen, ist sicher zweifellos. Das sieht man ja auch, dass die unterschiedliche Häufigkeit von Brustkrebserkrankungen je nach Lebensstil oder Umgebung, also typisches Beispiel, in Japan ist Brustkrebs eigentlich um den Faktor 7 seltener als in den USA. Wenn Japanerinnen so in die USA auswandern und sich vom Lebensstil, vor allem vom Essen, und wir nehmen ja solche Faktoren auch durchs Essen auf, ja, so an den amerikanischen Lebensstil angleichen, in der zweiten Generation ist kein Unterschied mehr. Also das sind keine genetischen Unterschiede. Und diese Unterschiede gibt es aber auch eigentlich in Europa, also so Nord-Süd-Gefälle. In Italien ist die Häufigkeit ein Drittel von dem, was in den nördlichen Ländern da ist. Also das spielen Umwelteinflüsse sich eine Rolle. Was jetzt ob die chemischen Substanzen, die wir derzeit nachweisen können, am wichtigsten sind, weiß ich nicht.
Und Arzt-Patienten-Beziehung?
Die Arzt-Patienten-Beziehung, in dem Augenblick, wenn jemand eine chronische Belastung hat, dann ist die Arzt-Patienten-Beziehung extrem wichtig. Die ist überhaupt häufig die Voraussetzung, eine Therapie durchzustehen oder so eine Therapieentscheidung zu treffen. Und ich kenne Patienten, die zu mir kommen und zu einer sogenannten zweiten Meinung. Und ich sage, okay, so die Behandlung, die sie bekommen, die ist gut. Also da würde ich genauso machen. Und Patienten zu mir sagen, aber da gehe ich nicht mehr hin, die reden nicht mit mir. Also es sind Patienten durchaus bereit, die sagen, wirklich, lieber sterbe ich, als dass ich mich so behandeln lasse. Also eine Arzt-Patienten-Beziehung oder Therapeut-Patienten-Beziehung ist, wie es in einem Artikel mal hieß, eigentlich wirklich Lifeline. Also so, das ist so, hält im Leben. Und ist ja auch ganz wichtig, um Entscheidungen zu treffen. Viele Entscheidungen treffen wir kommunikativ, weil wir im Gespräch erst wieder die Kriterien klären, nach denen wir Entscheidungen treffen. Also das, was wir so in der Forschung so dann als die Bedeutung von Narrativen, also von der Seite, wenn wir heutzutage Anamnesen mit den Multiple-Choice-Fragebögen erheben, also sind wir einfach von einem Medizinverständnis kurz vor der Steinzeit.
Ja, ich fand es sehr positiv, wie vorbehaltlos Sie an das ganze Thema rangegangen sind und dass Sie auch eigentlich eben doch keine Lösungen, Rezepte oder ähnliches gebracht haben. Aber dann haben Sie immer wieder, auch insbesondere zum Schluss, das Wort kompetente Therapien benutzt. Das klang dann wiederum, die gibt es auf der einen Seite und dann
denkt man sich, das haben Sie nicht gesagt, inkompetente Therapien. Wäre es dann nicht bei so einer, wenn man vorbehaltlos rangeht, auch besser, die verschiedenen Umgangsformen, also und Therapien etwas sozusagen auch nur grob, aber besser einzuteilen und nicht für Therapien einer Art, ich denke halt auch an die Mainstream-Medizin, für diese das Wort kompetent zu nehmen.
So habe ich es nicht gesagt, also ich habe das nicht bezogen auf die Mainstream-Medizin. Also
dann würde ich Sie bitten, noch genauer zu sagen, was Sie unter kompetenten Therapien verstehen, welche Klassen oder grob Einteilungen.
Also immer wenn ein Therapeut eine Krebstherapie anbietet, dann sollte er ein gewisses Verständnis haben, von was eigentlich eine Krebserkrankung ist. In dem Augenblick, wenn Krebs und Krebs gleichgesetzt wird, dann werden Patienten in den meisten Fällen schlecht behandelt. Also Krebserkrankungen sind einfach 200 verschiedene Erkrankungen, die sind so unterschiedlich wie Herzinfarkt und Krampfadern. Und Herzinfarkt, Krampfadern und der Schlaganfall sind alles Gefäßerkrankungen. Also wir würden nie sagen, wir haben ein Heilmittel gegen die Gefäßerkrankung. Und so wird es aber häufig bei Krebserkrankungen gemacht, wo im unkonventionellen Bereich gleich, ob jemand Brustkrebs hat, Magenkrebs oder Lungenkrebs, die gleiche Anzahl von Medikamenten oder so Behandlungsstrategien bekommt. Das ist nicht unbedingt so sinnvoll. Wäre ich auch durchaus einverstanden damit, wenn die Ergebnisse dann auch gleichmäßig gut wären für diese ganze Erkrankung. Aber das ist es ja nicht so. Also von Ihrer Seite, so in dem Moment, wenn ein Patient so zu einem Therapeuten geht, sollte er wissen, bei diesen Therapeuten ist eine gewisse Expertise hinsichtlich seiner Lebenssituation da. Und da kann eine Mainstream-Empfehlung manchmal eine schlechte Expertise sein, weil eben so nur das Tumorstadium angeschaut wird und nicht der Kontext. Das ist dann eigentlich sozusagen so schlechte Medizin. So, da ist zwar eigentlich hinsichtlich Pathophysiologie ist vielleicht Expertise da, aber nicht hinsichtlich einer Krankheit im Sinne von eines Krankseins. Und da gilt einfach dieses Banale, wir behandeln ja nicht eigentlich Krankheiten, sondern kranke Menschen. So banal es ist, das muss man manchmal ja heutzutage unterstreichen. Und so, ich kenne Therapeuten aus dem unkonventionellen Bereich, so die jetzt wenig Ahnung haben von Pathophysiologie, von Apoptose oder Angiogenese und einfach sagen, okay, so das kann ich Ihnen anbieten und so zu der Frage kann ich nicht Stellung nehmen. Ich kann auch jetzt nicht eigentlich die Gesamtverantwortung für diese Krankheit übernehmen. Ich bin ein Spezialist für eine gewisse Begleitung, aber nicht für alles. Und das sind Patienten fantastisch aufgehoben. Und da vielleicht der Zusammenhang eigentlich mit so, was habe ich mit dem Wilhelm Reich zu tun eigentlich sozusagen, das habe ich mich eigentlich auch gefragt, als ich hier eingeladen worden bin. So, ich habe in Kalifornien so...
Aber kennen tun Sie ihn schon?
Ich habe in Kalifornien so, da komme ich zu Ihrer Frage zurück, so eine meiner ganz wichtigen Begegnungen war mit Ann Halbrin, einer Tanztherapeutin, die mit Krebstherapeuten gearbeitet hat. Und ich war damals sozusagen weit über 70 und hatte noch mit Fritz Perls, so der mit Reich was zu tun hatte, persönlich zusammengearbeitet und hat mir viele Anekdoten erzählt, eigentlich, wie das war. Und diese Tanztherapeutin hat viel mit Krebspatienten und mit HIV-Patienten gearbeitet. Und die haben eigentlich so praktisch den Tumor zum Teil eigentlich tanzen als diagnostische Methode gesehen und eigentlich als therapeutische Methode. Und ich habe selbst eigentlich an solchen Seminaren teilgenommen, ich muss sagen, fantastisch. Aber so jemand wie diese Frau wäre nie auf die Idee gekommen zu sagen, okay, jetzt vergesst alles, was ihr an Krebstherapien angeboten bekommen habt und kommt zu mir zum Tanzen und dann geht der Krebs weg. Also das ist vielleicht mein Bezug zu Wilhelm Reich.
Aber Sie wissen schon, dass ich mit einem Reich mit Krebs beschäftigt habe.
Ja, aber
es so schöne Literatur zu geben.
Das weiß ich eigentlich sozusagen, aber so mir ist eigentlich nicht bekannt, dass so durch die Therapie von Wilhelm Reich eigentlich sozusagen die Krebshäufigkeit geringer geworden ist.
Nein, das ist ein anderes Thema. Aber die Ideen,
okay.
Und die
Christian, stopp du mal.
Also da
kennst du mal ein
bisschen. Mal drauf gucken, als,
ja, deshalb habe ich meinen Ansatz. Ich
bin gezwungen worden, sich um einen Teil zu kümmern.
Herr Christian.
Ich habe jemanden, der hat dann Krebs mal gemacht und hat dann da verschiedene Sachen protokolliert, die schon interessant waren. Er
ja.
Hat da 100.000 Sachen gemacht.
Deshalb habe ich ja versucht, dir meinen Ansatz klar zu machen. Wenn jemand sagt, also ich habe die Methode, wo ich Krebs heile, dann sage ich, freue ich mich, aber ich muss es nachvollziehen können. Und wenn jemand sagt, dass ich durch die Ansätze von Reich habe ich in einem substanziellen Prozentsatz eine Krebsheilung, dann finde ich das gut. Aber ich kenne diese Ansätze so nicht oder diese Ergebnisse so nicht. Und wissen Sie, ich kann mich mal erinnern, so hatte ich so an einem Seminar mit Hypnotherapeuten teilgenommen und wir haben so über Spontanremissionen geredet in einer Kaffeepause und da sagt ein Hypnotherapeut zu mir, was sagen Sie da eigentlich zur Spontanremission, das machen wir doch jeden Tag 100 Mal. Da kann ich dann nur sagen, das ist eine andere Wirklichkeit, ich lebe nicht in dieser Wirklichkeit. Und so genauso wie dieser Routengänger, der sagt, Spontanremission, machen wir doch. Nur die anderen wollen das nicht sehen. Das muss man ja gar nicht sehen, wenn es wirkt.
In dem Zusammenhang hätte ich die Frage, als Sie Ihre Untersuchung betrieben haben hinsichtlich unkonventioneller Heilmethoden mit dem Ansatz, den ich sehr plausibel finde, die spektakulärsten Fälle gucken wir uns zuerst an, wenn da was dran ist, gucken wir genauer hin. Waren da auch Fälle gewesen, die nach einer reichen Therapie behandelt worden waren?
Nein.
Bitte schön.
Ich habe nur meine Frage. Ich habe gerade heute mit einer Frau geredet, bei der es auch um eine Spontanremission ging und sie sagte, das hat danach den Arzt nicht mehr interessiert, wie sie gesund war. Es wurde nicht es konnte nicht angezweifelt werden, es konnte nicht gesagt werden, es war eine Fehldiagnose, dazu war es zu gut, der Befund zu klar erhärtet. Aber es hat im Grunde keinen interessiert, dass das auf andere Weise sich ihr Problem gegeben hat. Was kann man solchen Leuten eigentlich raten? In der Beratungsstelle, in der ich arbeite, erlebe ich relativ viele Leute, also verhältnismäßig häufig lerne ich ja Leute kennen, die auch Spontanremissionen haben. Und ich fände es wichtig, dass diese Fälle auch erfasst werden. Aber sie gehen oft nicht mehr zu den Ärzten hin und gibt es eine Möglichkeit, die irgendwo hinzuschicken?
Also diesen Ansatz hatten wir auch betrieben, also als Karl Hirschberg so dieses Buch Spontane Genesung veröffentlicht hat und die Übersetzung ins Deutsche kam, haben wir mit dem Verlag Kontakt aufgenommen und haben gesagt, ich, so dürfen wir hinten einen Fragebogen platzieren, einen einseitigen Meldebogen, wo wir davon ausgehen, dass diejenigen, die dieses Buch lesen, eventuell selber betroffen sind oder Menschen kennen, die eventuell eine spontane Mission dann erfahren haben. Und wir haben in diesem Bogen einfach so den Namen erfragt und die Erlaubnis erbeten, dass wir mit dem Patienten Kontakt aufnehmen, beziehungsweise mit dem behandelnden Arzt, dass wir uns Unterlagen besorgen. Zu dem Zeitpunkt, als dieses Buch 15.000 Mal verkauft worden war, also 15.000 Fragebögen verteilt worden waren, an eine nicht ungezielte Öffentlichkeit, sondern eine betroffene Öffentlichkeit, hatten wir 22 Rückmeldungen. Wir haben diese 22 Rückmeldungen von vermuteten Spontanremissionen analysiert. In vier Fällen waren Krankheitsverläufe, die unseren Kriterien einer Spontanremission entsprochen haben. In einigen Fällen war eine eindeutige fortschreitende Erkrankung. Und in den meisten Fällen war ein günstiger Krankheitsverlauf durch eine kompetente onkologische Therapie, also der Verlauf, den wir uns durch diese Therapie erwarten würden. Und das war für uns was ganz Wichtiges. Also auf der einen Seite haben wir gesehen, dieses Phänomen von Spontanremissionen ist offensichtlich wirklich insgesamt selten. Das Zweite, die Einschätzung, ich habe eine Spontanremission, mein Tumor hat sich zurückgebildet, muss nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmen. Also selbst Menschen, deren Krankheit fortschreitet, objektiv fortschreitet, können durchaus überzeugt sein, dass sich die Krankheit zurückbildet. Und das Dritte, so die Möglichkeiten einer modernen Krebstherapie, Tumorrückbildungen und auch Tumorheilungen zu erreichen, werden in der breiten Öffentlichkeit offensichtlich unterschätzt, sodass Menschen, die unter der Therapie einen günstigen, aus onkologischer Sicht eher erwartungsgemäßen Verlauf haben, überzeugt sind, wenn der Tumor weg ist, war es nicht die Therapie, sondern die Spontanremission. So viel dazu.
Ich wollte kurz einhaken, ich habe Ihre Meldung gesehen, zum Stichwort Fragebogen. Wir wünschen uns auch einen Rücklauf von Ihnen, vor allen Dingen, wie Sie hierher gekommen sind, und ich würde Sie bitten, die Fragebögen nachher beim Rausgehen ausgefüllt uns zu hinterlassen. Bitte schön.
Ja, auf Ihre Frage bitte ich auch antworten. Damals, ich habe gewusst, in Nürnberger Zentrum gibt es diese solchen Rückmeldungen damit, und in Japan hat es auch, ich habe von Frau Dr. Hirschfeld auch gelesen, sie hatte ihr Buch veröffentlicht, nur ich habe tatsächlich bei der Praxis oder sonst irgendwo vermisst, so sind Meldezettel oder wie man also tatsächlich sich zurückmelden kann, wusste ich selbst auch nicht. Ich habe gewusst. Und ich musste solche Materialien gesammelt haben, damit die Phänomene oder sonst auch irgendwie für die Erkrankten auch nützlich machen kann. Aber in Deutschland habe ich tatsächlich nicht gewusst. In Nürnberg wusste ich irgendwo, Zentrum in Nürnberg, aber ich hatte keine genaue Adresse, nichts. Also diese Information ist mir auch nicht angekommen, bis jetzt nicht. Und ich habe mich auch nie gemeldet, dass man dann Heilung ich selbst erlebt habe. Ja. Und ich denke, das ist politisch und wirtschaftlich Interesse, eben, dass da eben halt Lust gemacht worden ist.
Ist wirklich schwierig. Wir haben damals, als wir gesagt haben, im Rahmen dieser Arbeitsgruppe wollen wir dieses Phänomen wirklich näher anschauen. So, da gab es nicht nur diesen Meldebogen, sondern es gab so die Bitte an Medien, unser Interesse zu verbreiten, und es gab eigentlich so Hinweise im Ärzteblatt, Hinweise in jetzt normalen Printmedien, es gab Hinweise in Beratungsstellen von Krebsgesellschaften, von der Deutschen Krebshilfe über diesen Verteiler, aber die Rückmeldung war relativ gering. So, das sind dann eigentlich eher dann wieder so andere Ansätze, dass der Hamer zum Beispiel dann eine Presseerklärung macht und sagt, so, die Nürnberger sind jetzt auf dem gleichen Stand wie wir, So, und die haben das jetzt auch geschnallt, dass eigentlich sozusagen was so die spontane Mission so ein oder diese Heilerfolge, die ich erreiche, die wollen sie jetzt auch eigentlich sozusagen untersuchen. Da gab es auch viel Instrumentalisierung, auch viele Ängste, dass von Forscherseite an die deutsche Krebshilfe herangetreten worden ist, bitte nicht mehr dieses Phänomen spontane Mission von Seiten der deutschen Krebshilfe thematisieren, sonst bekommen wir keine Spenden mehr für die Krebsforschung. Wenn die Patienten oder die Öffentlichkeit denkt, da ist spontan, geht doch das auch. Da waren viele interessante Phänomene. Das, was Sie gesagt haben, eigentlich so, dass Patienten, wenn sie zum Arzt gehen und freudig ihn konfrontieren mit einem günstigen Verlauf, eigentlich auf Desinteresse stoßen, das ist manchmal noch milde, manchmal stoßen die wirklich auf Aggression. Und ich weiß von Patienten, die ich untersucht habe, die mir erzählt haben, sie sind mit ihrem positiven medizinischen Resultat zum Arzt gegangen. Und er hat alle Untersuchungen gemacht und war sauer, dass er keine Metastasen gefunden hat. Nicht eigentlich sozusagen so toll, dass das so ist, sondern war wirklich sauer und war dann kein Interesse mehr da. Aber es gibt auch die anderen Reaktionen, wo einfach so gerade Patienten dann Ärzte konfrontieren, die ihnen gesagt haben, sie haben noch ein Jahr und die einfach gesagt haben, okay, so, ich habe mich selten so gern geirrt.
Auf den Punkt gebracht, es gibt zurzeit keinerlei Erfassungsstelle.
So ist es.
Kein Register mehr, es wo man sammeln könnte.
Also dieser Versuch, hier ein Register aufzubauen, das etliche Leute oder so diese Organisation, Organisatoren von diesem Heidelberger Kongress hatten, wo wir Register kosten ja Geld, eigentlich sozusagen zur Datenpflege, sind Patienten noch am Leben, wie lange hält so eine Revision an? Also es ist letztlich eigentlich sozusagen daran gescheitert, es war kein Interesse da. Man hat gesagt, eigentlich solange nicht einmal Krebsregister da sind, dann brauchen wir nicht an erster Stelle jetzt ein spontanes Missionsregister.
Wenn es keine weiteren Wortmeldungen gibt, würde ich an dem Punkt den Diskussionsteil des Abends beschließen. Wir hören gleich noch zum Ausklang etwas Musik und ich möchte Sie gerne auf die nächste Veranstaltung im Rahmen unserer Reihe Organ Lounge aufmerksam machen. Am 3.11. wird ebenfalls ein Arzt sprechen über ein zusammenfassendes Konzept verschiedenster Heilansätze, schulmedizinischer wie auch unorthodoxer. Dr. Manfred Bui am 3.11. an dieser Stelle. Danke Ihnen allen, dass Sie hier gewesen sind. Danke allen Diskutanten. Danke nochmal für den hervorragenden Vortrag.